Hallo und herzlich willkommen zum Magic Podcast. In unserem heutigen IO Talk sprechen wir zusammen mit Frau Dr. Hilke Posor von der Heldenrad GmbH über die Corporate Sustainability Reporting Directive, die 2025 für über 15.000 Unternehmen in Deutschland verpflichtend sein wird. Was auf Unternehmen zukommt und wie sie sich jetzt schon auf die CSRD vorbereiten können, erfahren Sie jetzt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß.
Dankeschön, Viola. Auch von meiner Seite aus herzlich willkommen hier heute. Ich freue mich sehr, dass ich wieder bei euch zu Gast sein darf. Und genau, aktuell oder jetzt heute mit einem ganz aktuellen Thema der CSRD, der Corporate Sustainability Reporting Directive. Genau, ich bin Hilke Posor, ich bin Geschäftsführerin der Heldenrad GmbH, gleichzeitig aber auch Gründerin von Heldenrad. Heldenrad ist ein sogenanntes Social Business, eine Kombination aus einer For-Profit GmbH und einem gemeinnützigen Verein. Und mit der GmbH machen wir, so wie die Viola gerade schon sagte, Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt auf dem Thema Nachhaltigkeitsmanagement, Nachhaltigkeitsberatung und da die Frage, wie nehmen wir da die Menschen mit, wie bringen wir das Thema auch breit ins Unternehmen, wie verankern wir es auch im Unternehmen, wie schaffen wir Prozesse und Strukturen dazu. Und ich habe außerdem jetzt knapp 20 Jahre Erfahrung mit Digitalisierungsprojekten, Change Management in der Digitalisierung, viele SAP-Projekte, aber auch andere IT-Projekte. Deswegen freue ich mich auch nach wie vor sehr über die Verbindung zu Magic Software, weil die Themen doch auch sehr vertraut sind. Und das Spannende bei der Nachhaltigkeitstransformation ist, dass wir ganz viel lernen können aus der digitalen Transformation. Da haben wir jetzt in den letzten Jahren schon viele Erfahrungen gesammelt. Wie funktioniert das eigentlich, eine solche auch gravierende, massive Veränderung in den Unternehmen umzusetzen? Und aus dieser Erfahrung schöpfen wir bei Heldenrad und unterstützen damit dann die Unternehmen dabei, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und ein Nachhaltigkeitsmanagement für sich aufzubauen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und mit dir, Matthias, das Gespräch zu führen.
Dankeschön. Mein Name ist Matthias Spreizenbart. Wie Viola vorhin schon sagte, ich bin CTO bei Magic Software Enterprises und bin zuständig für die Platzierung, Implementierung, Konzeptionalisierung unserer Plattform, unserer digitalen Plattform für eine Smart Factory. Ich glaube, ich sollte gar nicht so viel über mich reden, dass wir auch in das Thema kommen. Unser Ziel ist ja heute, dass wir über die CSRD-Richtlinie sprechen, die Hintergründe ein bisschen erklären und den Zusammenhang, was das für Unternehmen bedeutet. Und ich freue mich sehr, dass Hilke dabei ist, dass wir von der Beratungsseite und von der Implementierungsseite zwei Pole haben, die im Prinzip da hoffentlich nützliche Informationen für Sie heute weitergeben können. Viola hat ja schon gesagt, also wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die, wir können interaktiv darauf eingehen. Ich vermute, wir können viele Fragen beantworten. Ob wir alle Fragen beantworten, ist es immer, das steht immer mal im Raum. Wir werden es aber sehen und wenn irgendwie Dinge sind, die ein bisschen im Prinzip komplexer sind, freuen wir uns auch auf den Dialog am Ende des Gesprächs und freuen uns vor allem auch über Termine danach, sodass wir vielleicht Dinge noch weiter klären können. Wir haben uns ein paar Fragen gestellt und im Prinzip werden wir jetzt gucken, dass wir so eine Art Ping-Pong zwischen Hilke und mir im Prinzip das Thema beginnen. Und ich würde jetzt zunächst mal beginnen und sagen, Hilke, kannst du mal uns erklären mit relativ einfachen Worten, was steckt denn dahinter, hinter CSRD und wie können sich Unternehmen im Prinzip jetzt auf diese Anforderungen darauf vorbereiten?
Ja, gerne. Genau, CSRD, ich hatte es gerade ja schon gesagt, die Corporate Sustainability Reporting Directive ist eine Vorgabe der EU zur Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten. Also das heißt, wie Unternehmen über ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten informieren müssen. Das Spannende daran ist, dass die EU da einen Standard entwickelt hat, der auch darauf abzielt, dass Nachhaltigkeitsinformationen von Unternehmen in der Zukunft auch vergleichbar sind und vor allen Dingen einheitlich nachvollziehbar sind für verschiedenste Stakeholder, insbesondere aber auch für Finanzmittelgeber, für Investoren, damit hier auch Investoren ja, gut erkennen können, ob sie auch in ein nachhaltiges Unternehmen investieren. Das heißt, Unternehmen, die hier ja keine gute Performance bieten, keine gute Nachhaltigkeitsentwicklung auch aufzeigen können, werden es dann immer schwieriger haben, auch Finanzmittel zu bekommen. Die CSRD, das sind verschiedene Standards, verschiedene Themengebiete. Insgesamt sind es 12 Standards, die da von der EU entwickelt wurden. Da geht es einmal um allgemeine Themen, wie muss also dieser Nachhaltigkeitsbericht aussehen. Und dann gibt es themenspezifische Standards. Da geht es dann um das Thema oder um ökologische Themen, wie beispielsweise Klimaschutz, Biodiversität, Umweltverschmutzung. Oder dann auf der anderen Seite die sozialen Themen. Da geht es um die eigenen Mitarbeiter, die Mitarbeitenden in der Lieferkette oder aber auch die Endkunden. Und an dritter Stelle die Fragen der Unternehmensführung, die ja, Fragen einer guten Unternehmensführung, die da transparent gemacht werden, also die sogenannten Governance-Faktoren. Also das heißt, wir sehen hier, das Thema Nachhaltigkeit wird über diese drei Aspekte verstanden. Ökologie, Soziales und Unternehmensführung. Das ist vielleicht gerade mal so in Kürze. Das ist natürlich ein hochkomplexes Thema, aber vielleicht mal so als erste Idee.
Ja, ich hätte im Prinzip daran angrenzend im Prinzip noch eine Frage an dich, Hilke. Ab wann gelten denn die Anforderungen und für wen?
Genau. Also man kann sich ganz gut orientieren an der folgenden Richtgröße. Also es gibt drei Kriterien, die da festgelegt wurden und die Unternehmen, die zwei dieser Kriterien erfüllen, müssen dann mit dem Abschluss des Geschäftsjahres 2025, also sprich ab 2026, einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Alle Unternehmen, die größer sind als diese Kriterien, die sind jetzt schon davon betroffen, beziehungsweise schon mit dem Berichtsjahr 2024 und alle, die kleiner sind, dann danach. Und die drei Kriterien sind entweder mehr als 250 Mitarbeitende und oder 40 Millionen Umsatz und oder 20 Millionen Bilanzsumme. Das heißt, zwei dieser drei Kriterien müssen erfüllt sein, um als großes kapitalmarktorientiertes Unternehmen oder größeres kapitalmarktorientiertes Unternehmen eingestuft zu werden. Und dann, wie gesagt, mit Abschluss des Geschäftsjahres 2025, also ab 2026, hier berichtspflichtig zu sein. Und wir wissen, das wird deutschlandweit circa 15.000 Unternehmen betreffen, also tatsächlich fast alle ja, größeren mittelständischen Unternehmen, die davon betroffen sein werden. Die kleineren Unternehmen, für die gibt es dann noch etwas längere Fristen. Ich glaube, 2028 sind die dann dran. Und wie gesagt, die größeren Unternehmen dann jetzt schon ab 2024. Falls sie nicht sogar schon kapitalmarktorientiert sind, also eine AG beispielsweise, die muss heute schon die sogenannten nicht finanziellen Aspekte auch offenlegen.
Okay.
Und das Spannende, wenn ich das vielleicht gerade noch ergänzen darf, wir reden hier, die CSRD ist natürlich ein Berichtsstandard. Da geht es darum, wie muss der Bericht aussehen. Aber wir können natürlich erst etwas berichten, wenn wir vorher auch etwas gemacht haben. Und das ist das Spannende, damit die Unternehmen wirklich im Geschäftsjahr 2025 etwas haben, worüber sie dann später auch berichten können, müssen sie eigentlich spätestens 2024 schon angefangen haben, das Nachhaltigkeitsmanagement aufzubauen, die Prozesse zu schaffen, sodass dann auch 2025 etwas passiert in diesen Bereichen, worüber dann 2026 berichtet werden kann. Und das ist das Spannende. Wir zäumen das Pferd quasi von hinten auf für die Unternehmen. Man hat diese Anforderungen geschaffen, dass sie diesen Bericht erstellen müssen, um darüber halt die Unternehmen dazu zu bringen, sich mit dem Thema Nachhaltigkeitsmanagement auseinanderzusetzen.
Hilke, du hattest mich gefragt, im Prinzip, welche Chancen stecken denn für Unternehmen da drin und auch der ganze Komplex des Datenmanagement, was hat damit zu tun? Und im Prinzip von unserer Seite, wir sind an der Stelle, Unternehmensprozesse zu optimieren. Unternehmensprozesse, indem die eine Online-Echtzeitsicht auf Daten bekommen und sagen, okay, das ist eigentlich genau der Punkt. Also wir haben einmal Sustainability, das heißt Nachhaltigkeit. Das bedeutet, wir sollen über Nachhaltigkeit reporten. Und es ist aber gleichzeitig eine Riesenchance, im Prinzip, wenn man die Nachhaltigkeitsparameter erfasst, dass man daraus auch Optimierungspotenzial ableitet. Die CSRD sollte nicht Selbstzweck sein, sodass man immer berichtet, das war jetzt schön oder das war schlecht im Geschäftsjahr, mit einfachen Worten gesagt, sondern dass man im Prinzip auch eine KPIs entwickelt für sein Unternehmen, um an diesen KPIs arbeiten zu können, um die zu verbessern. Es wird nicht so sein oder in seltensten Fällen so sein, dass nichts zu tun ist. In den meisten Fällen wird was sein, was zu tun ist. Und die Verbindung der Überlegung der Sustainability in Verbindung der Effizienz von einem Manufacturing-Unternehmen, das steckt direkt zusammen. Die große Chance ist, es ist sozusagen in den Raum gestellt und auch verpflichtend, dass man über diese Parameter berichtet. Und wir sehen da halt die Möglichkeit, mit unserer Plattform Daten zu erfassen, das rechtzeitig zu tun. Wir sagen, wir müssen im Prinzip 2024 anfangen und Optimierungspotenziale gleich dabei zu finden. Wir haben im Prinzip stehen circa 1000 Kennzahlen im Raum, was unglaublich ist, im Prinzip für das CSRD. Und da kann man das so ein bisschen so in ein paar Bereiche unterteilen. Da will ich uns jetzt mal einordnen, also von Magic-Seite. Wir haben einmal das Thema, wir können das in vier Kapitel unterscheiden, haben im Prinzip so einmal Umweltkennzahlen, die erfasst werden müssen. Dann im Prinzip soziale, also Umweltkennzahlen, wie zum Beispiel Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch, Abfallaufkommen, Biodiversität, Luftqualität, so Dinge. Und das andere ist, der nächste Punkt, der große Brocken ist auch soziale Kennzahlen. Wie sind die Arbeitsbedingungen? Gesundheit, Sicherheit am Arbeitsplatz. Und ich will im Prinzip bei den beiden Sachen schon mal ins Praktische bringen und zu sagen, wenn wir uns über Ressourcenplanung in einem herstellenden Unternehmen beschäftigen, dann beschäftigen wir uns mit dem Energieverbrauch, weil wir wollen Energie optimal ausnutzen, um das möglichst beste Resultat aus der Herstellung zu bekommen. Und wir wollen auch, wenn wir den Begriff des Waste oder Abfallmanagements betrachten, wollen wir möglichst Prozesse haben, die so stabil sind, dass wir möglichst keine Ressourcen verschwenden in Form von People, also Personen, in Form von Anlagen und in Form von Grundstoffen, die wir einsetzen in unsere Prozesse. Dinge, die falsch verpackt sind, die im Prinzip falsch gelabelt sind, Dinge, die im Prinzip nicht in der Spezifikation sind, um das zu verhindern. Und wenn man gerade die beiden Blöcke jetzt mal am Anfang nimmt und sagt, es geht um Ressourcen, es geht um Ressourcenmanagement, das Erfassen bieten wir vom Konzept die Möglichkeit, das auf unserer digitalen Plattform zu erfassen, und zwar unabhängig von den Computersystemen, die dahinter hängen. Und das im Prinzip in einem Kontext zu sehen, einmal den Kontext, von dem wir herkommen, dass wir sagen, Effizienzsteigerung für ein Unternehmen, aber auch gleichzeitig der Sustainability, Nachhaltigkeit. Wir haben nur einen Planeten und im Prinzip, dass wir im Prinzip das im Kontext sehen. Und da sage ich, sehen wir eine große Chance für Unternehmen, beide Dinge sozusagen in Harmonie auf einmal anzufassen.
Matthias, ich erlebe das bei vielen Gesprächen mit Nachhaltigkeitsmanagerinnen und Managern, dass sie halt so Schwierigkeiten haben, genau diese Kennzahlen, die du ja auch gerade skizziert hast, wirklich zu bekommen. Also da haben mir Nachhaltigkeitsmanagerinnen und Manager berichtet, dass sie irgendwie aus den Fachbereichen Screenshots mit irgendwelchen Daten bekommen und sich das da händisch raussuchen müssen. Wie ist das denn mit eurer Lösung oder
Ja.
eurer Plattform, die ihr da bietet? Wie darf ich
Ja,
mir
also
das
wir
vorstellen?
haben, danke Hilke, also genau, unsere Plattform bietet halt eben einen neutralen Playground. Im Prinzip haben wir einen Data Lake im Zentrum unserer Lösung und da können wir alle möglichen Informationen aus dem Unternehmen sammeln. Und das ist halt eben nicht so wie früher, indem man Schnittstellen bauen musste, die eine hohen Aufwand und Komplexität herstellen, sondern wir haben alle Möglichkeiten. Wir haben natürlich für Dinge, die laufend benötigt werden, die im Prinzip auch ein hohes Datenaufkommen haben, haben wir haben über 100 Integrationspunkte, wo wir über unsere Edge-Komponenten, das heißt, das sind Komponenten, die im Prinzip die Verbindung zwischen unserem Data Lake und den Systemen herstellen, dass wir diese Daten sammeln können und können das im Prinzip sehr, sehr synchron machen an der Stelle, wo es wichtig ist, also in Echtzeit. Aber wir können auch so Dinge, wo Daten immer wieder fehlen. Also ich sage jetzt mal gerade, Hilke, wir hatten ja darüber gesprochen im Vorfeld. Es gibt quantitative und qualitative Daten, die erfasst werden müssen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Thema sehen, im Unternehmen wird eine Umfrage gemacht über Mitarbeiterzufriedenheit, können wir davon ausgehen, dass es nicht in einem ERP-System erfasst wird, sondern dass im Prinzip ein Fragebogen ausgefüllt wird, vielleicht ein Computersystem, eine Web-Applikation da ist, wo das beantwortet wird. Und wir können sehr, sehr leicht und sehr, sehr wechselnd unterschiedliche Medien einbeziehen auf unsere Plattform, um das zu tun. Es ist kein großer Schritt, das zu tun. Wir benutzen da zum Beispiel, wir nennen das Digital Forms, das ist im No-Code, Low-Code-Bereich, eine Applikation, die zum Beispiel solche Umfragen erfassen kann. Mit der kann man zum Beispiel auch Gaps schließen im Unternehmen, dass wir Informationen, um Ressourcen optimal zu planen und im Betrieb zu halten, die im Prinzip nicht da sind, die in den Schichtbüchern in der Produktion sind, wo ganz kostbare Informationen drin sind. Vielleicht das Schichtbuch schon in Excel geführt wird, aber die Frage der Integration, also das praktisch an der Stelle zusammenpacken, um Effizienz und Nachhaltigkeit zusammenzuführen.
Jetzt hast du gerade gesagt, und das fand ich gerade ganz spannend, eine Mitarbeiterbefragung sozusagen, die Auswertung, die Ergebnisse lassen sich da auch integrieren. Im Nachhaltigkeitsmanagement ist es häufig ein Thema, auch Befragung der Lieferanten oder anderer Stakeholder, gerade so entlang der gesamten Wertschöpfungskette auch durchzuführen. Stakeholder-Befragung. Das heißt, solche Befragungen lassen sich, die Daten daraus lassen sich dann auch auf eurer Plattform mit integrieren.
Das ist nochmal ein sehr, sehr guter Punkt. Das ist im Prinzip so, die alten Unternehmensstrukturen hatten früher gedacht, dass also das Unternehmen in sich liefert alle Informationen, die man braucht, um ein Unternehmen effizient zu machen. Und wir merken jetzt in der Zeit, in den letzten 5 Jahren ganz gravierend, dass wir unheimlich viele Unsicherheiten haben, dass wir uns sehr viele Veränderungen haben, Lieferketten etc. Und Factory AI, unsere Plattform, erlaubt uns eine Kommunikation über viele Stufen hinweg in der Lieferkette zu machen. Also wir können eine Information vom Lieferanten, unserer Lieferanten erfassen durch diese digitalen Möglichkeiten. Wir können auch Umfragen starten, aber was noch viel besonderer ist, wir können im Prinzip, wenn eine Lieferkette Verzögerungen anzeigt, das relativ früh erfassen, ohne dass wir dann E-Mails auswerten müssen oder gar Screenshots oder Faxsysteme. Und wir können das sehr, sehr schnell aufbauen in ganz, ganz komplexen Liefernetzwerken von Lieferanten unserer Lieferanten bis zum Kunden unserer Kunden. Also man muss das mal durchdenken, dass wir zum Beispiel ein B2B-Produkt haben, was wir forecasten und wir aber dahinter schon sehen können, wie der Forecast ist für den Verbrauch von unseren Informationen. Ich arbeite an dem Thema, man merkt schon wahrscheinlich, wenn ich darüber viel rede, seit über 20 Jahren. Und wir haben im Konzernbereich natürlich solche Lieferketten aufgebaut, mit einem irrsinnigen, großen, technischen und kraftvollen Aufwand, um das zu tun. Es war nicht so möglich, das jetzt mit vielen Lieferanten und Kleinlieferanten zu machen, aber solche Dinge gibt es, die aber eine sehr hohe IT-Einbindung benötigt haben und die wir mit unserer Plattform in die Richtung des Business legen. Also der Business kriegt die Möglichkeit, da zu kreieren, eine Verbindung aufzubauen. Praktisches Beispiel, eine Lieferverzögerung, die im Prinzip durch eine Bestellung bei unserem Hersteller erfolgt ist oder erfolgt, wird notiert über eine E-Mail. Und wir können im Prinzip ein Digital Form, ein vereinbartes Digital Form zur Verfügung stellen, dass halt eben der Lieferant eine Verzögerung rechtzeitig angibt, sodass wir auf Kundenseite auch da direkt automatisiert reagieren können. Und Prozesse, die, sagen wir mal, sehr viel manuelle Tätigkeit haben, bedeuten immer mögliche Fehlerquellen, bedeuten nicht nur den Aufwand, sondern auch Risiken. Und Wir sind jetzt im zweiten Maschinenzeitalter seit jetzt 2007. Also der Wunsch ist, möglichst viele Dinge, die im Prinzip nicht den direkten Mehrwert bringen, im Prinzip zu automatisieren und dort zu streamlinen, um dann irgendwie schneller zu reagieren.
Jetzt hattest du ja gerade auch nochmal die Lieferkette angesprochen. Neben der CSRD-Anforderung, es gibt ja verschiedene Regularien, mit denen die Unternehmen im Moment gerade konfrontiert sind, die auch ein Stück weit, Entschuldigung, parallel laufen, aber auch ein Stück weit Hand in Hand gehen. Und eine weitere Anforderung, die die Unternehmen haben, ist ja das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, die ja auch auf Risiken und Verletzungen der Menschenrechte entlang der gesamten Wertschöpfungskette gucken. Das heißt, ihr könnt auch bei diesen Anforderungen unterstützen, also die Daten, die
Das
dafür erhoben
können
werden
wir
müssen.
auch. Das können wir auch. Im Prinzip gilt es ja auch abzugleichen. Es wird ja nicht einmal gemacht, sondern das ist ja ein laufender Prozess. Also es geht schon. Ich würde gern noch mal bei den zu den meinen Punkten zurückkommen. Da hatte ich vorhin so ein bisschen, sorry, den Faden verloren. Wir haben einmal die Umweltkennzahlen, wir haben die sozialen Kennzahlen und wir haben wirtschaftliche Kennzahlen, was ganz interessant ist. Also wenn es um Ressourcen geht, haben wir im Prinzip einmal so große Blöcke wie Investitionen, wie beeinflussen Investitionen eines Unternehmens die Gesellschaft, aber auch die wirtschaftliche Leistung, die nochmal Ressourcenleistung im Prinzip auf dem Markt als wirtschaftliche Leistung. Und der letzte Punkt war Governance, also Governance-Kennzahlen. Das heißt zum Beispiel Risikomanagement, Risikobewertung ist auch ein Riesenthema. Risikomanagement allein bedeutet ja im Prinzip eine Strategie aufzusetzen, bereit zu sein für Dinge, wenn Dinge passieren. Und das geht im Prinzip Hand in Hand. Ich würde gerne im Prinzip von der Plattform her das nochmal positionieren. Das ist eine Plattform, die von einer loosely, also einer einfachen Kopplung, von einer losen Kopplung bis zu einer ganz intensiven Kopplung möglich ist. Und das praktisch per Click and Connect. Dann ist sicher Arbeit zu tun, das muss in den Kontext gebracht werden und dann können daraus alle möglichen Dinge zur Ressourcenplanung, zur Ressourcensteuerung, zur Ressourcenoptimierung letztendlich erfolgen. Und das Spektrum ist sehr, sehr breit beim CSRD und es gibt so ein paar Zahlen, die, sagen wir mal, wie viele Mitarbeiter mit welchem Hintergrund werden die im Unternehmen beschäftigt oder wie viel, was hat der Lieferant, erfüllt er die Lieferantenketten, Voraussetzungen etc. Das sind Dinge, die im Prinzip jetzt nicht jede Minute erfasst werden. Also da würde ich praktisch die Möglichkeit eines digitalen Formulars vorschlagen, um das im Kontext dann besser zu nutzen und halt eben die Möglichkeit an Echtzeitinformationen, was läuft gerade in der Fabrik, welche Effizienz hat die Fabrik? Welche Umrüstungen sind erforderlich? Welcher Waste wird produziert? Dass direkt einbezogen wird in Echtzeit, um als Entscheidungsunterstützung natürlich dem Unternehmen zu helfen, den Prozess zu verbessern. Und ich sehe den CSRD-Report oder die Initiative im Prinzip als so ein Ding der kontinuierlichen Verbesserung. Also, dass wir im Prinzip, wenn wir Kennzahlen haben, die definieren, dass wir im Prinzip daraus den größtmöglichsten Erfolg erreichen.
Das Thema mit der Verbesserung, jetzt hattest du ja gerade nochmal das Thema Abfall angesprochen. Das ist ja tatsächlich im Nachhaltigkeitsmanagement ein Aspekt, da die Kennzahlen auch zu verbessern. Wie darf ich mir das vorstellen? Also jetzt hast du gerade ja nochmal betont in Echtzeit. Das heißt, das eine ist natürlich irgendwie tagesaktuell zu gucken, aber sozusagen dann will ich ja über verschiedene Perioden da auch Vergleiche haben, um dann auch Abfallkennzahlen beispielsweise, wenn wir an dem Beispiel mal bleiben, zu verbessern. Also das heißt, sowas sehe ich dann bei euch auch auf der Plattform.
Ja, also wenn man auf der Plattform dann zum Beispiel auf die Echtzeitebene geht, haben wir in Unternehmen eine Steuerungsebene. Auf unterer Ebene die Anlagen haben Prozessleit- oder speicherprogrammierbare Steuerungssysteme, wo im Prinzip das Produktionsprogramm für den Teil oder für die Anlage definiert ist. Dann haben Unternehmen Laborsysteme, in denen Werte erfasst werden. LIMS-Systeme, wo im Prinzip gegen die Spezifikation in der erlaubten Bandbreite die Qualität im Prinzip geprüft wird. Nehmen wir das im Lebensmittelbereich. Da wird eine mikrobiologische Untersuchung ist erforderlich, bevor wir das Chia-Chip oder das Chip, jetzt habe ich Werbung gemacht, bevor wir das Kartoffelchip essen können. Und diese Systeme, wie auch ein MES-System, ein Manufacturing Execution System, liefern Systeme, um praktisch die operative Ebene zu steuern, zu beobachten, bedient Panels für die Operator etc. Und da können wir die Informationen auch mit einer vorhandenen Integration, die wir haben, direkt in unsere Plattform bringen, also in den Data Lake. Was davon Bedeutung ist, wir können die Daten unverfälscht, also wir werden die unverfälscht in diesen Lake legen. Und sobald wir intellektuell damit was anfangen, also Kontext dazu bringen, um dann Informationen zu haben, um Entscheidungen zu treffen, setzen wir eine Struktur drauf. Das heißt aber für die CSRD-Requirements haben wir immer die Origin-Daten auch noch in der Plattform. Das heißt, man kann ein Jahr später zum Nachweis, also dieser Nachweispflicht, genügen und sagt, wir haben jetzt nichts an Mann. Wir haben auf der einen Seite Entscheidungsinformationen, aber wir haben die Basis, die da ist. Und dazu muss man vielleicht noch eins wissen, die Systeme auf der operativen Ebene, also im OT-Bereich, wir haben die Daten, halten die Daten schlauerweise nicht unendlich vor. Das sind Massen an Daten. Also Sekundenwerte, Minutenmittelwerte, die da erfasst werden, eine Temperatur, ein Druck etc. Und da ist es so, dass unsere Edge-Systeme zum Beispiel so eingestellt werden, dass wir nur Veränderungen erfassen. Also jetzt und mit einem Timestamp versehen. Also wenn ich jetzt in einer Stunde tatsächlich immer die erlaubten, was weiß ich, minus 8 Grad im Kühlhaus habe, dann und mit der Toleranz von plus minus irgendetwas, dann erfasse ich im Prinzip diesen Wert als einmaliges Datum. Und das Schöne ist, wie gesagt, im Lake liegen diese Daten offen und es ist eine hervorragende Nachweisdatenbank, die eigentlich lokal wahrscheinlich gar nicht mehr dran ist.
Das ist für die Nachhaltigkeitsmanager und Managerinnen oder aber auch dann für die Geschäftsführung natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass sie das nachweisen können, weil die Nachhaltigkeitsberichte werden ja künftig dann Teil des Lageberichts werden und damit dann auch von den Wirtschaftsprüfern geprüft werden. Und wir wissen, die Wirtschaftsprüfer wollen halt eben dann Datenquellen sehen, um auch einschätzen zu können, ob das auch plausibel ist. Mich würde noch interessieren, wir sprachen ja darüber, Erstellung des Nachhaltigkeitsberichtes. Wie kommen denn jetzt oder was ist denn deine Einschätzung, wie jetzt sozusagen die Daten in diesen Nachhaltigkeitsbericht kommen? Du hast gesagt, wir stellen das zur Verfügung und jetzt steht da der Nachhaltigkeitsmanager oder die Nachhaltigkeitsmanagerin und muss den Bericht schreiben. Wie kommen wir dazu, das dann wirklich miteinander zu verbinden?
Also ist schon klar, wir sind eher wir kommen von der Datenseite, von der Prozessseite. Wir sind also in der Lage, die Daten, die erforderlich sind, was Ressourcen betrifft und was wir alles jetzt besprochen haben, zu erfassen. Was wir nicht tun, ist, dass wir einen CSRD-Report erzeugen. Dazu ist es notwendig, dass im Prinzip die Standards, die Berichtsstandards erfüllt werden. Dafür sind zertifizierte Stellen notwendig, die das tun. Es werden Wirtschaftsprüfer sein, die im Prinzip eine zusätzliche Qualifikation haben, um diese den nicht finanziellen Teil halt eben auch noch im Lagebericht zu beschreiben. Und es sind Berater notwendig, wie du, Hilke, die im Prinzip das Unternehmen im Prinzip da unterstützen oder Hinweise geben können auf Basis ihres Hintergrunds, wie man so ein Projekt strukturiert, wie man da rangeht, wie man das Modell für sich selbst definiert. Es ist noch eine ganze Menge Spielraum in der Richtlinie drin. Das ist gar nicht so festgezogen. Und da muss im Prinzip jedes Unternehmen für sich selbst im Prinzip auch so eine Messlatte oder eine KPI-Staffel produzieren, die dann auch nicht in Stein gemeißelt sein muss, sondern die sich über die Zeit verändert. Wie gesagt, ich denke immer, die Verbindung Sustainability in Verbindung mit Effizienz eines Unternehmens. Das liefern wir nicht, als ganz deutlich gesagt. Wir sind sozusagen der Playground, der natürlich da unterstützen kann mit Wissen, also was Zahlen betrifft, was hauptsächlich quantitative Informationen betrifft, die wir messen können. Sicher auch den Teil qualitative Information, aber der Deckel muss im Prinzip durch das Unternehmen selbst mit Unterstützung, gegebenenfalls wenn die Zertifizierung da nicht vorliegt, erfolgen. Und das ist ein ongoing Job. Und da frage ich vielleicht nochmal bei dir jetzt aus der Erfahrung, wie nehmt ihr denn jetzt zum Beispiel dann Stakeholder im Unternehmen und Mitarbeiter? Das ist ja schon ein schwieriger Punkt, weil wir kennen das von unseren Projekten. Tolle Aufgabe, tolle Zielsetzung und alle sind begeistert, aber keiner hat Zeit und das Thema Change Management, Dinge müssen verändert werden, etc. Da wusste ich genau.
Genau. Ich will gerade, bevor ich da drauf eingehe, noch einmal kurz, und damit kann ich aber auch gut den Bogen schlagen, nochmal darauf eingehen, wo stehen wir eigentlich gerade bei dieser Verbindlichkeit der CSRD. Vielleicht hat der eine oder der andere das mitgekriegt. Da gibt es gerade tatsächlich so einen ganz aktuellen Prozess. Wir sind quasi mitten in der Gesetzgebung drin. Die entwickelten Standards wurden da gerade nochmal zur Diskussion gestellt. Die werden oder wurden kommentiert von interessierten beteiligten Organisationen. Und eigentlich rechnet man damit, dass jetzt im Juli noch der sogenannte Delegierte Rechtsakt verabschiedet wird, welcher Standard dann oder wie der Standard dann tatsächlich ganz konkret aussehen soll. Die sogenannte EFRAG ist das, die da diesen Standard entwickelt. Die hatte nochmal von der EU-Kommission die Aufgabe bekommen, ein bisschen zu verschlanken. Dazu gab es jetzt, wie gesagt, die Kommentierungsphase. Jetzt rechnet man damit innerhalb der nächsten Wochen, dass das dann verabschiedet wird. Dann wissen wir auch genau, wie die Standards jetzt aussehen. Da gibt es dann noch eine Einspruchsfrist, aber trotzdem, man geht davon aus, dass dann tatsächlich schon klar ist, wie der Standard auch aussieht. Und die sogenannte EFRAG hat auch die Aufgabe bekommen, Leitlinien zur Anwendung dieser Standards zu entwickeln. Und das fehlt im Moment heute noch. Also wenn man da reinguckt, das sind also mehrere tausend Seiten Standardtext. Das ist interessant, das ist spannend, aber das liest man sich jetzt auch nicht einfach so durch, wenn man als Nachhaltigkeitsverantwortlicher oder als Geschäftsführung sich damit beschäftigen will. Deswegen braucht es da tatsächlich auch Experten, die sich da auskennen. Aber mit den Leitlinien, wenn die zur Verfügung stehen, dann wird es schon leichter. Und das, was wir immer empfehlen den Unternehmen, gerade jetzt mit Blick darauf, sich 2024 darauf vorzubereiten, ist den sogenannten DNK-Bericht oder einen sogenannten DNK-Bericht zu erstellen. DNK ist der Deutsche Nachhaltigkeitskodex. Der ist ins Leben gerufen vom Rat für nachhaltige Entwicklung, ein Gremium der Bundesregierung, das die Bundesregierung in Nachhaltigkeitsfragen berät. Und wie gesagt, die haben diesen DNK entwickelt. Und das ist ein zwar sehr, sehr niedrigschwelliger Berichtsstandard, aber der hilft den Unternehmen, die sich jetzt wirklich erstmalig damit auseinandersetzen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie müssen wir so einen Bericht eigentlich aufbauen und was gehört da eigentlich alles dazu und was brauchen wir dann auch an Prozesse, um das auch regelmäßig wiederholen zu können. Und dann kann man sich darüber weiterentwickeln. Und jetzt zu deiner Frage, wie nimmt man denn da auch die Stakeholder mit? Was man gut machen kann, ist, dass man tatsächlich den ersten Bericht quasi als so ein Status Quo-Ermittlung, als so eine erste Analyse versteht und sagt, wir nutzen unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht, um überhaupt erstmal auch so ein Gefühl dafür zu kriegen, wo stehen wir eigentlich im Unternehmen. Und das kann man wunderbar machen, indem man dann die verschiedenen Fachbereiche einbindet und sagt, okay, lasst uns mal sammeln, was haben wir denn eigentlich? Da kann einem dann diese DNK-Berichtsstruktur sehr gut helfen. Jeder schreibt dann da erstmal alles rein, sammelt erstmal alles und dann sind die Unternehmen in der Regel total erstaunt, was sie denn eigentlich schon alles machen. Und wir sprechen hier über den deutschen Mittelstand, der macht schon viel zum Thema Nachhaltigkeit. Wir sind da tatsächlich schon auch echt ganz gut dabei. Wir wissen es nur häufig gar nicht. Und dabei hilft einem dann natürlich diese erste Analyse, diese erste Berichtserstellung dabei, darüber sich überhaupt erstmal einen Überblick zu verschaffen. Und wie gesagt, wenn man da die Fachbereiche gleich direkt mit einbindet und sagt, lasst uns mal gemeinsam sammeln, dann entsteht da auch direkt so ein, ja, so eine Motivation. Ach Mensch, wenn wir diese Daten jetzt haben, wie können wir uns denn da verbessern? Genau das, was du auch gesagt hast. Wo wollen wir denn da hin? Und dann kommen ganz automatisch aus den Fachbereichen die Frage, ja, was ist denn unsere Strategie? Und das ist dann der nächste Schritt, die Strategie da zu entwickeln. Und da sieht sowohl der Standard, aber auch, ich sage jetzt mal, vom gesunden Menschenverstand her, ist vorgesehen, dass man da dann auch verschiedene Stakeholder mit einbindet, einen Stakeholder-Dialog durchführt, um dann beispielsweise auch eine Einschätzung von den Lieferanten zu gewinnen oder von den Kunden zu gewinnen oder weitere Partner, mit denen man kooperiert. Welche Nachhaltigkeitsanforderungen muss dieses Unternehmen oder welchen Nachhaltigkeitsthemen wird dieses Unternehmen eigentlich in der Zukunft gegenüberstehen, weil entweder das Unternehmen selber massiven Einfluss darauf hat, weil es beispielsweise Emissionen ausstößt oder Abfall verursacht. Oder auf der anderen Seite, welche Nachhaltigkeitsthemen haben eigentlich Einfluss auf das Unternehmen? Und da finde ich ganz spannend, so ein aktuelles Beispiel, das war im Mai, glaube ich, April, Mai muss das gewesen sein, aus der Formel 1. Da ist, glaube ich, das Rennen in Imola abgesagt worden, das Formel-1-Rennen in Imola wegen Starkregen. Das heißt, die Fahrbahn war überschwemmt. Die konnten dieses Formel-1-Rennen nicht durchführen. Und da sieht man schon, das sind natürlich Nachhaltigkeitsentwicklungen, die Zunahme von Starkregen, die auf ein Unternehmen Einfluss haben. Und diese Themen gilt es zu identifizieren, um dann auch ableiten zu können, welche finanziellen Risiken sind damit verbunden. Und du hattest das vorhin ja auch schon gesagt. Darum geht es ja auch, Risiken zu ermitteln und vor allen Dingen auch aus Nachhaltigkeitsthemen resultierende finanzielle Risiken, die auch zu ermitteln. Ich komme aber nochmal darauf, deine Ursprungsfrage, wie binden wir jetzt die Stakeholder ein? Wie nehmen wir die Stakeholder mit? Der wichtigste Stakeholder für so ein Unternehmen, um das Thema Nachhaltigkeit dann auch wirklich zum Leben zu bringen, sind natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Führungskräfte. Und da empfehlen wir immer schon eine Grundqualifizierung zu entwickeln, also so ein Standard-Nachhaltigkeitstraining, was dann auch wirklich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird. Und da kann man auch sehr gut nicht nur jetzt unternehmensbezogene Themen mit reinbringen, sondern auch, wie kann ich als Privatpersonen nachhaltiger werden, auch im privaten Umfeld, weil das bedingt sich gegenseitig. In dem Moment, wo ich anfange, als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter privat mir über Nachhaltigkeit Gedanken zu machen, trage ich dieses Wissen, diese Erkenntnis natürlich auch in mein Arbeitsumfeld und genauso rum, auch andersherum. Und deswegen empfehlen wir da immer, auch um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut einzubinden, so ein Standardtraining. Das kann man ja heute wunderbar als E-Learning-Kurs aufbauen, um da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen und ihnen auch ganz viel an die Hand zu geben, wie sie das Thema Nachhaltigkeit in ihrem Fachbereich, also beispielsweise der Einkauf oder die HR-Abteilung oder der Vertrieb, berücksichtigen können und gleichzeitig auch, was können sie auch für sich ganz persönlich daraus mitnehmen. Und wir wissen alle, wir sind heute auch in unseren privaten Gesprächen ja mit dem Thema Nachhaltigkeit konfrontiert. Du hast vorhin erzählt von deinem Sohn, der wird mit Sicherheit auch in der Schule das Thema Nachhaltigkeit auf unterschiedlichste Art und Weise haben und bringt diese Fragen dann natürlich mit nach Hause. Mensch, Papa, was machen wir eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit? Und da kann das Unternehmen das einfach auch nutzen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. So mehrere Ansätze, to make a long story short.
Ich hätte vielleicht noch eine Geschichte, die ich dazu bringen will. Also man merkt schon, also wir kommen aus diesem Thema Effizienzsteigerung in Herstellern und Unternehmen. Und ich denke, das muss von Anfang an gleich vereint sein, der Gedanke. Also Nachhaltigkeit und Effizienz. Und da ist es gut, wenn man so ein Projekt angeht, auch in der Stufe 1, dass man sich an die orientiert an den Vorgaben, also welche Themen bearbeitet werden, welche Themen konkret für das einzelne Unternehmen dann priorisiert sind, weil man die Chance hat, da im Prinzip ja auch zu gewichten und gleichzeitig aber auch das Thema Effizienzsteigerung im Hinterkopf hat. Das heißt, eine Verbindung aus Stakeholdern, die vom Business sind, in Verbindung mit den Leuten, die im Prinzip eine Ausbildung haben, im Prinzip, wie bringe ich das rein? Wie kann ich so ein Projekt umsetzen? Und aber auch gleichzeitig die Verbindung mit Leuten, die mit der Operational Excellence des Unternehmens zu tun haben. Meine Sorge, ja, oder Sorge ist es nicht, aber der Gedanke ist, beides ist nicht Selbstzweck allein. Also beides gilt zu verbinden und möglichst früh zu sehen, welche Nutzenmöglichkeiten da sind. Das ist, denke ich mal, nochmal ein wichtiger Punkt. Also wenn man so ein Projekt angeht, ist meine Meinung, Operational Excellence und Sustainability Dinge zusammenzubringen in der Möglichkeit. Wenn wir an unsere Plattform denken, wir können easy die Daten bereitstellen. Wir können easy auf unserer Data Management Factory AI Plattform die Daten bereitstellen, und es ist kein großes Schwergewicht zu heben, sodass auch schnell Leben sozusagen in die Thematik kommt. Letzter Punkt, den ich hatte, habe vor wenigen Jahren noch mal einen Kurs gemacht über Change Management. Klar betreibe ich Change Management wahrscheinlich über fast 3 Dekaden im Unternehmen in Europa, und habe mir da mal so ein Ding rausgenommen und sage, aha, eigentlich hast du wahrscheinlich, also ich habe vor 3, 4 Jahren noch mal so ein Zertifikat gemacht und gesagt, mal gucken, was denn die Lehre dazu sagt. Und ich finde, ganz, ganz wichtiger Punkt ist so dieses ADKAR-Konzept. ADKAR. Und das erste ist Bewusstsein schaffen, also auf Amerikanisch oder auf Englisch dieses Awareness. Wenn ich das Bewusstsein in so einem Projekt nicht habe, dann kriege ich im Prinzip keinen Schritt vor den anderen. Und was aber noch viel wichtiger ist, ist im Prinzip ein Wunsch zu erkennen und den zu bilden im Team, um was zu tun. Das ist das Ding Desire. Das englische Wort gefällt mir besser, dieses Desire. Und ohne den Wunsch gelingt es kaum eine Umsetzung zu betreiben. Der dritte Punkt ist dieses Wissen, also Wissen aufzubauen. Welche Möglichkeiten sind da? Das ist ja zum einen mit unserem CSRD, mit den Richtlinien, mit den Kapiteln, die zu bearbeiten sind, mit den Punkten, in Verbindung mit dem, wo habe ich denn Optimierungsmöglichkeiten? Das Wissen muss geschaffen werden, es müssen Leute im Prinzip geschult werden, trainiert werden, müssen Dinge einlesen. Und eigentlich sind alle Punkte wichtig. Ich komme jetzt noch auf den vierten Punkt, die Ability, Englisch, das Können. Und Können bedeutet dann immer, dass mir erstmal die Leute ganz stur sagen, naja, wenn die ausgebildet sind, dann sollten sie es auch können. Ich sehe bei der Ability auch nicht nur dieses technische oder wirtschaftliche Können, sondern ich sehe dabei auch die Freiheit, es zu tun. Also viele Projekte scheitern daran, dass im Prinzip von dem Bereich, der an der Stelle sein Wissen eingeben soll und seinen Wunsch eingeben soll, dass die zeitliche Möglichkeit da ist. Ich sehe Ability in dem Zusammenhang, also Ressourcenverfügbarkeit. Und das Letzte ist die Verankerung, also dieses Reinforcement. Und ich denke mal, das ist ein Punkt, den ich gern immer wieder platzieren, den ich jetzt natürlich auch reinbringen darf. Man ist schon erstaunt, also dass Projekte, die im Prinzip in einer schwierigen Situation sind, dass im Prinzip so Sachen wie Awareness und Desire gar nicht abgefragt waren oder gar nicht gebildet worden sind. That's it. Ich denke, wir haben jetzt auch einen großen Teil, Ilke, von der Zeit durch, und wir würden ja gern jetzt in die Diskussion gehen mit den Teilnehmern. Oder möchtest du noch ein Statement sagen? Natürlich, also, aber ich denke mal, ich hoffe, wir haben von meiner Seite, wir haben jetzt mal so einen Bogen gespannt und haben unser Wissen soweit mitgeteilt, wie man das in der kurzen Zeit machen kann. Und ich würde mich jetzt über einen Dialog freuen, aber ich gebe das Wort an dich erstmal.
Genau, das ADKAR-Modell, was du da gerade nochmal vorgestellt hast, genau, lässt sich ja hervorragend auch auf das Thema Nachhaltigkeitsmanagement anwenden. Und genau, vielleicht noch als Ergänzung, wir gucken da insbesondere immer auf 3 Handlungsfelder, auf das Thema Kommunikation, auf das Thema Qualifikation und auf das Thema Beteiligung und Feedbackprozesse oder Dialogformate. Und insofern ergänzt das, was du gerade gesagt hast, gerade mit dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund, das Thema dann auch wirklich im Unternehmen zu verankern, also dafür zu sorgen, dass es eine gute Kommunikation gibt, dafür zu sorgen, dass alle auch qualifiziert sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und an dritter Stelle zu gucken, wen müssen wir da beteiligen. Und da hatten wir ja schon gesehen, da müssen wir mehrere Stakeholder beteiligen und vor allen Dingen, und das hattest du gerade, glaube ich, auch kurz anklingen lassen, wir müssen lernen, mit den Zielkonflikten umzugehen, und dafür braucht es Zeit und Ressourcen, nämlich die Zielkonflikte, die zwangsläufig kommen, wenn wir versuchen, ökologische, ökonomische und soziale Aspekte gleichermaßen in Einklang zu bringen. Das vielleicht noch mal so als abschließendes Statement von meiner Seite.